Wir sind sozusagen einmal Wessi, einmal Ossi.
Also wenn ich da mal eine Zeitreise machen könnte, das wäre so eine Wunschzeit von mir. Mal in diese, so Mitte der 80er Jahre, in dieses West-Berlin mal zu reisen.
Als West-Berliner ja, haben wir ja auch DDR1 empfangen, was ich auch echt viel geschaut habe.
Im Garten ein Haus aus Feuerglas, Schaufel gegen Riesen.
Wir hatten eigentlich nie Probleme oder Schwierigkeiten damit, dass wir aus unterschiedlichen Teilen der jetzigen Bundesrepublik Deutschland gekommen sind.
Aber es war mir, glaube ich, alles nicht so fremd oder anders.
Die Welt als Steinwurf, perfekt gezielt, in Frieden Krieg gespielt.
Ein Gig in der Insel der Jugend zu bekommen, war auch fast schon wie ein Ritterschlag.
Läuft durch die Hand, Spiel und Spiel, Kind im Sand.
Herzlich willkommen.
Hallo.
Zu unserem Podcast in der zweiten Folge. Hier sind Ilja Schierbaum und René Lindstedt und wir springen direkt in die 90er Jahre.
Wie hast du den Tag der Maueröffnung erlebt? Wo warst du? Wie hast du das mitbekommen? Und was hast du an diesem Tag getan?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die schon oft gestellt wurde, die ja viele Ost-West-Bürger ja immer wieder auch beantworten müssen. Bei mir war das so, wenn ich mich recht erinnere, ich war krank. Ich lag im Bett und ich weiß noch, dass viele bei mir aus der Klasse damals gedacht haben, naja, wir sind gleich rüber und haben uns gleich alles angeguckt und deswegen war ich nicht in der Schule. Und ich war aber tatsächlich, lag ich im Bett.
Okay.
War krank und habe das irgendwie so mitbekommen und bin dann selber auch erst wirklich viel, viel später mit meinen Eltern rüber. Also bei uns hat das eine ganze Weile gedauert, bis wir dann nach West-Berlin gegangen sind und uns das da alles angeguckt haben. Mhm. Da waren die meisten aus meiner Klasse alle schon drüben gewesen, erinnere ich mich.
Ja, ne, ist ja nicht schlimm.
Nee, ist gar nicht schlimm. War für mich alles so ein bisschen sehr vorsichtig. Also wir sind da, haben uns da erstmal so ziemlich reintasten müssen in all das. Und bei dir?
Ich war damals ich habe damals eine Ausbildung gemacht und musste immer hier ganz in die Nähe, zur Reinickendorfer Straße. Da bin ich mit der U-Bahn gefahren und die U-Bahn ist ja, die sind ja damals durch die Geisterbahnhöfe durch Ost-Berlin gefahren. Mhm. Und es gab aber einen Zwischenhalt immer und das war U-Bahnhof Friedrichstraße. Und der U-Bahnhof Friedrichstraße war damals, als die Stadt noch geteilt war, war unten der Bahnsteig, war sozusagen Niemandsland. Also das war eine zollfreie Zone, Niemandsland. Man konnte dort als Westberliner aussteigen. Dort gab es einen Intershop. Ja, und dort hat man sich dann Zigaretten gekauft. Ja. Und da hat dann die Schachtel 1,20 Mark oder so gekostet. Und ich bin halt immer durch die Ausbildung bin ich halt immer diese Linie gefahren und ich bin Friedrichstraße ausgestiegen, habe mir dann eine Schachtel Zigaretten gekauft, weil als Westberliner durfte man sich auch nur eine Schachtel kaufen und keine ganze Stange, was auch kontrolliert wurde, wenn man wieder in Westberlin war, kam öfter mal dann in den, keine BVG-Kartenkontrolle, sondern es kam der Zoll rein und hat halt überprüft, ob man nicht zu viele Zigaretten oder so mitgenommen hat. Und ich habe den Abend davor, das habe ich eigentlich gar nicht so mitbekommen, dass da irgendwie der Schabowski, glaube ich, hieß der, diesen berühmten Satz gesagt hat. Und bin dann am nächsten Morgen halt so ganz normal wollte ich zu meiner Ausbildungsstelle fahren und bin dann Friedrichstraße wie immer dann ausgestiegen, um mir eine Schachtel Zigaretten zu kaufen. Und da war halt total die Partystimmung auf dem Bahnhof. Und ich habe gedacht, was ist denn hier los? Und da lagen sich dann halt Westberliner und Ostberliner auf dem Bahnhof Friedrichstraße in den Armen und haben gefeiert. Und ich fand das total toll irgendwie. Also ich fand das total spannend. Wir als Westberliner haben ja schon in der Schule ja Kontakt mit Ostberlin gehabt. Mhm. Das war ja damals alles, glaube ich,
ziemlich... Ihr seid damals rübergefahren auch, ne?
Das war ja...
mit der Schule.
Genau, das war ja damals alles ziemlich kompliziert. Ich glaube, als DDR-Bürger durftest du nur nach Westberlin, wenn du Rentner warst und wenn du halt irgendwelche Verwandten in Westberlin hattest. Dann konnte man halt immer, man musste am selben Tag einreisen nach Westberlin und man musste aber am selben Tag auch wieder zurück nach Ostberlin. Das war, ja. Das war die Regel. Das war, glaube ich, für Westberliner genauso. Übernachtung gab's, durfte man da gar nicht machen. Und ja, in der Schulzeit gab es halt standardmäßig Ausflüge, die so auf dem Lehrplan standen. Das war einmal natürlich der Besuch der Gedenkstätte Sachsenhausen und einmal halt auch einen ganz normalen Besuch halt in Ostberlin. Also mhm. Von daher war ich schon vorher ein paar Mal in Ostberlin. Ich war auch einmal mit meinen Eltern in Ostberlin, wo wir den Cousin von meinem Vater besucht haben. Denn von der Seite meines Vaters, die sind kurz vor dem Mauerbau sozusagen aus Werneuchen, Ahrensfelde oben, haben die gelebt. Von daher sind.
Ah ja, da kommst du her.
Genau,
da Werneuchen.
Genau, da kommt mein Vater her. Und die ganze Familie. Mhm. Und es gab einige, die sind halt rüber denn sofort, bevor die Mauer gebaut wurde. Und es gab halt dann noch einen kleinen Teil, der halt dort drüben halt geblieben ist. Und die haben wir auch zwischendurch einmal besucht mit der Familie. Das war echt ein bisschen beängstigend. Erstens gab es ja nicht so viele Möglichkeiten. Also als Westberliner, wenn du nach Ostberlin gefahren bist, gab es ja erstmal diesen Zwangsumtausch. Man musste halt 25 Mark West in 25 Mark Ost umtauschen. Und das war ja damals ein Kurs von 1 zu 10 oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren 25 Mark Ost waren halt im Grunde so viel wert, als wenn du 200 Mark West oder so gehabt hättest. Und du konntest halt dieses Geld gar nicht ausgeben in Ostberlin. Und es gab halt auch gar nicht so viele Möglichkeiten, wo du hingehen konntest, was essen und so. Und wir sind halt damals halt in den, glaube ich, damals jeder Wessi irgendwie hingeschickt worden, in den Ratskeller am Roten Rathaus.
Okay.
In dieses kleine Restaurant, wo halt immer gesagt wurde, ja, da schicken sie die Wessis halt deshalb hin, weil dort halt lauter Stasi-Spitze halt sitzen und versuchen zu horchen, ob da irgendwelche Westler irgendwas erzählen oder ob sich irgendwelche Ostberliner daneben benehmen und irgendwas ausquatschen.
Das finde ich sehr interessant, weil ich wiederum eine Ostberliner Familie repräsentiere, die überhaupt keine Westkontakte hatten und die überhaupt keine Verbindung hatten. Das hat einerseits auch damit zu tun, dass meine Eltern doch sehr staatsnah waren und sehr auf Linie waren und dementsprechend hatten wir keinerlei Verbindung in den Westen. Mhm. Wir hatten auch nie Westgeld oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Und auch dazu kommt, dass wir damals schon relativ weit weg von der Mauer gewohnt haben, also eher so am Rande von Berlin.
Na, du kommst ursprünglich aus Köpenick,
oder? Naja, also ursprünglich schon hier in Mitte geboren und auch die ersten 6, 7 Jahre hier aufgewachsen. Und dann sind wir aber rüber nach Köpenick. Und da war die Mauer weit weg. Und ganz ehrlich, ich habe die zu DDR-Zeiten, glaube ich, ein- oder zweimal gesehen. Also ich habe die jetzt nicht groß wahrgenommen. Und natürlich war auch gar nicht daran zu denken, irgendwie mal in den Westteil der Stadt den mal zu besuchen. Also das war eher so ein großes Fragezeichen, so Graubereich.
Okay. Naja, was ich nur sagen wollte, ist, dass es mir denn gar nicht so fremd vorkam.
Ja? Der Osten.
Der Osten. Auch so, als ich dann die ersten Male dann auch denn danach dann auch klar nach Ost-Berlin gefahren bin. Wir aus dem Westen haben halt da genauso auch die Gelegenheit genutzt und sind halt dann mal nach Ost-Berlin gefahren. Ich habe das nicht als so fremd empfunden. Also was ich eigentlich nur so als großen Unterschied noch so vor Augen habe, ist die Beleuchtung der Stadt. Ost-Berlin hat ja schon immer dieses gelbe, gelbliche Straßenlicht und im Westen war es halt immer ein ganz weißes, helles Licht. So fällt mir halt nur, denn jetzt noch im Nachhinein nur ein, dass es halt immer so ein bisschen so ein leicht bedrückendes Gefühl war, wenn man in Ost-Berlin war. Schon alleine auch durch halt durch diese Straßenbeleuchtung.
Ja, und das war bei mir, als wir dann rüber sind, ne, nach dem Mauerfall, ja natürlich logischerweise dann genau das Gegenteil.
Ja.
Das ist, ich erinnere mich noch, dass mich das absolut erschlagen hat. Also
das
all die Reklameschilder, all die Schaufensterwerbung, all die bunten Lichter und so, das war also das komplette Gegenteil natürlich. Und da muss man ja, es geht ja auch um Musik und um musikalische Einflüsse, musikalische Unterschiede zwischen Osten und Westen. Und ich muss mal sagen, also so für mich war der Fall der Mauer, was das angeht, auch tatsächlich der Fall der Kulturen, wenn man so will. Also da ging dann bei mir wirklich die Tür auf. Ich hatte dann zum ersten Mal Zugang zu solchen, und das ist ja auch noch totaler Mainstream eigentlich, aber für mich trotzdem was ganz Neues, zu diesen Jugendzeitschriften wie Bravo oder Popcorn, Pop Rocky und wie die alle hießen. Ja, das, sowas konnte man zwar zu DDR-Zeiten auch kaufen auf dem Flohmarkt für 100 Mark Ost, aber jetzt konnte man das halt direkt im Zeitungsladen kaufen und da ging für mich natürlich eine totale Welt auf. Und auch, wie gesagt, wenn das erstmal noch sehr mainstreamig geprägt war, weiß ich noch, da fing ich dann an, Platten zu kaufen. Kassetten waren ja damals noch ganz so gang und gäbe. Weiß ich noch, gab es so tausende Sampler, die ich mir da irgendwie auf Kassette gekauft habe. Und also der ganze Strom an musikalischen Einflüssen, das weiß ich noch, das war für mich so der eigentliche Fall der Mauer, so für mich persönlich. Und ich erinnere mich da, das fällt ja zusammen mit so einer Pubertätsphase oder überhaupt mit der Pubertät, da geht ja natürlich dann die Suche los nach, auch nach der eigenen Identität, wer bin ich, wie kann ich mich absetzen von den anderen und so. Und ich weiß noch, dass ich dann eine Zeit lang mal so Heavy-Metal-Fan war. Also, dass ich dann irgendwie mit so Iron Maiden T-Shirts rumgelaufen bin und die Poster hatte und Iron Maiden Platten hatte und dann auch so Metal Sampler hatte und sowas alles. Und jetzt greife ich vielleicht mal ein bisschen vor. Auch da kam dann aber schon wieder so eine musikalische, melodische Leidenschaft so durch. Also in diesem ganzen Heavy Metal hat sich dann doch relativ schnell rauskristallisiert. Also den Heavy Metal habe ich zwar gehört und gezelebriert, um andere Leute da irgendwie zu beeindrucken, aber gemocht habe ich eigentlich eher dann immer die Balladen oder so. Und dann dieses so, es gibt ja so einige Metal-Bands irgendwie, die ja eigentlich nur deswegen berühmt geworden sind, weil sie eben irgendwie eine softe, schöne Ballade irgendwie geschrieben haben. Und die ist dann so ganz groß geworden. Und da muss ich schon sagen, lag dann auch schon eher so, das war dann schon auch eher das, was mir gefallen hat.
Nothing Else Matter muss doch in dieser Zeit sein, oder?
So
von Metallica zum Beispiel.
Absolut, Und, oder dann gab es so, es gab so ein Soft-Metal hieß das oder Kuschel-Metal oder so. Das war so zu Kuschel-Rock noch irgendwie so ein, na nicht Gegenstück, aber irgendwie so auf der Metal-Ebene.
Ja.
Und da waren dann eben so von den Scorpions und von Whitesnake und ich glaube auch Metallica und so waren dann da so die Balladen drauf und sowas.
Ja.
Und da bin ich überhaupt erstmal mit dieser sehr, ja, mit dieser westlich geprägten Musik in Berührung gekommen. Und vielleicht passt das ja jetzt auch hier ganz gut dazu. Das muss man auch wirklich sagen, dass das für all die Leute, die im Osten Musik gemacht haben, seien das jetzt Mainstream-Bands oder seien es Underground-Bands, die hatten es in der Zeit extrem schwer. Mhm. Ja, vielleicht gibt es so ein, zwei Underground-Bands. Also ich erinnere mich zum Beispiel an sowas wie Herbst in Peking. Die wurden dann mal ganz kurz natürlich so extrem gehypt, weil sie aus dem Underground kamen. Mhm. Und weil denen so eine Anti-Haltung der DDR gegenüber anhaftete und so. Da wurde das natürlich erstmal gehypt. Aber so grundsätzlich waren all diese Ost-Bands komplett abgeschrieben. Mhm. Das ging, glaube ich, nicht nur mir so als 13-, 14-Jährigen so, dass ich grundsätzlich dann in der Zeit nur westlich geprägte Musik gehört habe. Ja. Ich glaube, das ging fast allen, war bei fast allen DDR-Bürgern so. Also die Ostmusik und diese ganz erfolgreichen Bands auch, ja, so wie diese Mainstream-Bands, so Silly,
Pudis,
Panko, City und so, die hatten alle irgendwie, die sind komplett runtergestürzt, glaube ich. Ja. Die haben komplett ihre Fangemeinde verloren, wurden nicht mehr beachtet, hatten wahnsinnig zu kämpfen. Aber inzwischen hat sich das wieder ein bisschen geändert.
Ja. Aber ich glaube, du standst damals schon, glaube ich, sehr auf Keimzeit, oder? Oder waren die auch eher so Post-DDR?
Ja, ich glaube, das ist, also bei Keimzeit, klar, die haben im Osten angefangen, aber sind eigentlich erst groß geworden, so als Post-DDR, als gesamtdeutsche Band. Ja. Ja, wobei, das weiß ich nicht so genau. Ich glaube trotzdem, Keimzeit ist schon auch eher im Osten erfolgreicher gewesen in den 90er Jahren. Aber das ist eher so eine Nachwendeband gewesen, die im Osten jetzt so gar nicht so wahrgenommen wurde.
Also wie gesagt, ich hab damals auch echt viel, ich habe gerne sonntags DDR im Fernsehen geschaut. Ich habe gerne mach's besser mit Ali oder so geschaut. Und ich habe die Pudis auch gehört. Also ich fand da, an einen Song kann ich mich noch erinnern, das Buch, glaube ich, heißt der von den Pudis.
Na, den mochte ich auch.
Den fand ich zum Beispiel ganz stark. Und die waren halt alle plötzlich Anfang der 90er, die waren mal alle dann kurzzeitig mal komplett verschwunden. So als ob man jetzt, das hatte wirklich so.
Ich glaube, da war eine Riesensehnsucht da, von den DDR-Leuten da was nachzuholen.
Ja, ja.
Oder es gab einfach eine große Welt zu entdecken.
Ja. Ja.
Also ich will nicht sagen, dass das jetzt so in dem Sinne schon meine musikalische Erweckung war. Ich würde sagen, weil du in der letzten Folge erzählt hast, dass ich, als wir uns kennengelernt haben, das war ja dann eher schon so Mitte, Ende der 90er Jahre, als ich dann mit Tokotronic daherkam und du das nicht verstanden hast. Da würde ich sagen, ist bei mir so musikalisch gab es so einen Umschalter. Das kann ich ja dann noch erzählen, wie es dazu gekommen ist. Aber jetzt rede ich mal nur so von dieser Zeit, als die Mauer fiel und so die ersten Jahre, wo ich, das musst du mir auch mal sagen, also da ist zum Beispiel, was so Musikfernsehen angeht, also MTV, ich ordne MTV in diese Zeit ein. Ich habe MTV, klar, also im Osten ja sowieso nicht, aber
ich habe aber
bis, ich hab bis zur auch, letzten Podcast-Folge war mir gar nicht klar, dass es also MTV wirklich auch schon in den 80ern
gab. Aber wie gesagt, wir hatten auch kein Satellitenfernsehen. Mhm. Wir haben auch erst ganz, ganz spät, ich glaube Anfang der 90er, auch erst irgendwie Kabelfernsehen oder so bekommen, wo es überhaupt für mich auch erst die Möglichkeit gab, dass ich dann MTV geschaut habe. Also ich habe wirklich auch erst MTV in den 90er Jahren wirklich geschaut.
Weil das war ja nun auch wirklich, also ich meine, das Internet in der breiten Masse gab es noch gar nicht. Es gab auch noch nicht so viele private Fernsehsender, Streaming und so, das gab es nicht. Also war man sehr stark natürlich auf Radio und auf Fernsehen ausgerichtet, so als Medium. Und da weiß ich noch, dass so MTV, als dann die Mauer gefallen ist, das lief bei mir zu Hause irgendwie stundenlang. Ich hatte immer den Fernseher an, habe immer irgendwie nebenbei oder manchmal auch direkt davor gesessen und MTV geguckt.
Ja.
Und das fand ich natürlich, das hat mich alles total geflasht.
Ja.
Das weiß ich noch.
Ja.
Also im Positiven wie im Negativen. Ich werde bis heute nicht vergessen, kennst du D'Lay? Sagt dir das noch was? Diese Hip-Hop-Band?
Ja.
Groove is in the Heart.
Groove is in the Heart, genau.
Das fand ich das schlimmste Lied, was es überhaupt gibt. Echt? Und dazu das Video. Das habe ich so gehasst, aber das hat mich auch gleichzeitig wahnsinnig fasziniert. Genau. Ja. Und das waren so Sachen, das war eine komplett neue Welt.
Ja. Ist spannend, weil ich das nicht so wahrgenommen habe. Also ich will jetzt nicht sagen, dass dann die Maueröffnung irgendwie wie ein Heimkehren oder irgendwie, aber es war mir, glaube ich, alles nicht so fremd oder anders, wie es jetzt umgekehrt, glaube ich, für dich war. Mhm. So.
Also bei mir kam dann sicherlich ganz viel zusammen, dadurch, dass ich mich dann auch, war irgendwann in dem Alter, wo ich mich abgelöst habe von meinem Elternhaus, wo es dann natürlich darum ging, möglichst ganz viel anders zu machen. Und das ist natürlich auch, schlug sich dann eben auch im Musikalischen nieder, ne? Also erst war es dann der Heavy Metal und später war es dann so schon so Alternative Music. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren gerade.
Alternative Music.
Nee, was? Es ging um diese Zeit nach dem Mauerfall. Genau. Ach so, du hast gesagt, für dich war es eher eine Heimkehr. Genau. Du hast gesagt, für dich war es eher ein Wiederkommen, eine Heimkehr. Oder du bist einfach in deiner Welt auch geblieben musikalisch.
Genau.
Vielleicht
trifft
es das am ehesten. Ja. Und für mich, also sowohl als pubertierender junger Mann war es was komplett Neues, was sich da erschlossen hat. Mhm. Aber denke eben auch für viele aus dem Osten war das eben auch so ein totaler Nachholbedarf. Mhm. Ja, und das ist ja leider so, dass vieles von der westlichen Musik eben ja leider nicht rübergekommen ist in den Osten. Mhm. Und das ist ja auch irgendwie schade, dass man da irgendwie... Klar gab es in der DDR immer mal so unterschiedliche Phasen, wo das einerseits mal eine Zeit lang möglich war, dann wurde es wieder sehr stark abgeriegelt. Aber da musste erstmal, ich glaube, da mussten alle erstmal so ihre Gefäße auffüllen, um dann vielleicht auch zu erkennen, dass wir auch im Osten auch eine tolle Musik hatten. Und vielleicht ist das auch nochmal ein Thema für eine andere Folge, wo man sicherlich also auch sagen muss, da sind viele Sachen auch bis heute total in Vergessenheit geraten, zu Unrecht, würde ich sagen.
Auf jeden Fall, das denke ich auch.
Ne? Ja. Aber eben so nach der Wende, kurz nach der Wende, da war das eben für mich, wie gesagt, so ein Füllhorn. Mhm. Und dann, jetzt springe ich mal ein Stückchen, gab es einen Moment jetzt für mich. Das war die erste Ausgabe des deutschen Rolling Stone. Mhm. Das war für mich, glaube ich, so ein ganz prägender Moment. Mhm. Das weiß ich noch, das war dieses Cover, da war diese goldene Jacke von Elvis drauf. Mhm. Und das war sozusagen der Rolling Stone in Deutsch. Die erste Ausgabe mit auch mit natürlich auch einem Anteil von deutscher Musik, aber eben auch das Internationale. Und den Rolling Stone habe ich wirklich von der ersten Ausgabe angelesen. Den habe ich dann also jeden Monat gekauft. Und das war nochmal ein Zugang zu eher deiner Welt, musikalisch. Also das waren dann so all diese Sachen, mit denen du auf so ganz natürliche Art vielleicht aufgewachsen bist, für die du dich interessiert hast. Das war dann so durch den Rolling Stone so meine... mein Zugang in diesen Bereich, so der eigentlich bis heute so meine Musik ist. Und das Tolle war ja, glaube ich, auch, weiß nicht, ob es schon von der ersten Ausgabe an so war, aber ich glaube ja, die haben halt immer so einen CD-Sampler dabei gehabt. Den gab es eben free. Ja. Das war noch nicht so üblich, dass Zeitungen so eine Medien irgendwie beigelegt wurden und das hieß New Voices, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Das war dann eben New Voices Volume 1. Ja. Und das war natürlich das Beste, was passieren konnte, weil du hast natürlich zu diesen Artikeln, die dann da standen, gleichzeitig konntest du dir dann dazu die Musik anhören. Ja. Und dann gab es natürlich sowas da drauf wie, was weiß ich hier, Alanis Morissette war, glaube ich, mit so auf der ersten CD was drauf. Damals war die ja auch noch gar nicht so bekannt, das war alles erst im Kommen und so. Aber es gab eben auch so schon da total sehr alternative-lastige Musik, die da eben dann drauf war auf diesen Sampler.
Ja.
Und das habe ich alles hoch und runter gehört und das war so mein Eingangstor so in diese Welt.
Ich glaube, du hast mir sogar immer mal so ab und zu mal diese Sampler-CD auch
ja,
mal,
kann sein.
Mal irgendwie empfohlen, hier hör mal da rein. Und
ja, genau.
Das ist irgendwie total, total cool. Ich habe ja eigentlich so zwischen 89 und 92 habe ich ja gar keine Musik gemacht. Also ich war ich war irgendwann, als das mit der Schülerband dann vorbei war, war ich auch erstmal irgendwie ein bisschen raus. So.
Mhm.
Aber witzigerweise waren die ersten, die ich dann kennengelernt habe, wo ich wieder Musik machen wollte, waren halt auch ehemalige Ostberliner.
Ja, okay. Ja. Und wie, in welchem Zusammenhang? Also weil ihr euch in irgendwelchen Jugendclubs getroffen habt oder bei der Ausbildung oder wie bist du an die gekommen?
Ich glaube, wir haben uns ganz schnöde über eine Annonce in der zweiten Hand.
Ah ja.
Ja, das war damals.
Gibt's die eigentlich noch? Die zweite Hand? Ich weiß gar nicht.
Ich weiß es nicht, ob das
war so, stimmt. Das war das Anzeigenmagazin.
Das Anzeigenmagazin. Liebe junge Leute. Das, was heute eBay Kleinanzeigen und so ist, das gab es früher im Zeitungsformat, immer wöchentlich oder alle 14 Tage, wo halt die Leute ihre Anzeigen reinsetzen konnten, was sie verkaufen. Genau, und da habe ich die beiden kennengelernt. Und das war Baumschulenweg. Dort gab es einen kleinen Jugendclub von den Falken.
Mhm.
Und die beiden waren halt so bei den Falken damals engagiert. Und da haben wir uns kennengelernt.
Und Matze und Ralf, oder wer?
Nee, Matze und Tobi. Ralf war da noch gar nicht mit dabei. Zu Ralf kommen wir später. Ralf war da noch gar nicht mit dabei. Das war Matze und Tobi. Tobi hat damals Schlagzeug gespielt, Matze hat Bass gespielt. Und dann bin ich eigentlich so komplett in den 90ern, habe ich eigentlich im ehemaligen Ostberlin verbracht. Also von den Proberäumen her, auch von den Locations, wo man gespielt hatte, das war irgendwie alles immer in Ostberlin.
Vom Weg her ja nicht ganz so weit, oder? Für dich, glaube ich, oder? Du bist in die S-Bahn gestiegen und ein paar Stationen gefahren.
Klar, zum einen war es nicht ganz so weit, aber irgendwie hatte ich irgendwie auch das Gefühl, dass da mehr los ist, dass da viel mehr passiert.
Das ist interessant, aber das müsste einem mal jemand erzählen, der da stärker in dieser Szene verankert war und auch vielleicht älter ist, dass sozusagen in meiner Wahrnehmung diese ganze Kreuzberger Szene, die zu Westzeiten so legendär war, dass sich das alles in den Osten verlagerte.
Ja.
Wahrscheinlich schon wegen der ganzen Locations, die dann plötzlich
da waren,
die so alle so halb illegal gewesen sind, ohne Schanklizenz, verrückte Orte, wo man ganz viel ausprobieren konnte, ganz viel machen konnte.
Ja, ich denke auch, ja.
Aber in meiner Wahrnehmung existierte dann diese Kreuzberger Szene, die war denn nicht mehr da, so richtig.
Nee.
Auch die Akteure und so, die verschwanden.
Ja. Genau. Naja, gut. Es war ja dann auch, Anfang der 90er war ja auch dann die Zeit, als halt die elektronische Musik, der Techno entstand.
Das wollte ich ja auch gerade sagen. Das waren ja dann eigentlich auch die Akteure, die sozusagen, eigentlich waren es ja mit dieselben Leute, die die neue Deutsche Welle erfunden haben und dann vielleicht auch kommerziell nicht da aufsitzen konnten auf der Welle. Aber dann später wiederkamen und quasi den Techno geprägt haben.
Genau, genau. Ja, genau. Das war so Anfang der 90er. Ich war sogar damals Anfang der 90er auch auf der ersten Mayday-Party.
Ja.
Die hat, glaube ich, in Hoppegarten stattgefunden, in irgendeiner alten Fabrikhalle.
Okay, das war jetzt eine Mayday-Party? Ach so, das ist eine Partyreihe.
Ja, das war damals so eine Partyreihe, Mayday hieß die. Und
ist nicht die Love Parade.
Bei der ersten und zweiten Love Parade war ich aber auch. Aber die war ja in West-Berlin.
Genau, das stimmt.
Oder halt damals ja nicht mehr West-Berlin, aber halt den ehemaligen Westteil hat die ja damals stattgefunden. Genau, das war eine spannende Zeit, aber ich wollte irgendwie trotzdem Musik machen und dann wieder hab dann die beiden irgendwie, wir haben uns gefunden und wir sind dann eigentlich mehr immer durch den ehemaligen, durchs ehemalige Ostberlin getingelt.
Und Matze und Tobi waren aus dem Osten, ja, oder? Bei Matze weiß ich es.
Genau, die waren noch, ihr wart doch eigentlich fast Nachbarn. Matze kam, glaube ich, aus Altklinike.
Ja. Und seid ihr denn damals auch aufgetreten? Tobi, Matze und du? Schon? Oder war das eher sowas, dass man da sitzt und Coversongs macht und einfach Musik miteinander macht?
Nee, Cover haben wir witzigerweise gar nicht gemacht. Also wir wollten eigentlich schon von Anfang an unser eigenes Zeug machen. Mhm. So. Tobi war eigentlich auch irgendwann relativ schnell raus. Der fing, glaube ich, an zu studieren und hatte dann auch nicht mehr so den Hang und die Zeit. Und es war sowieso ganz, ganz kurios damals. Ich habe damals halt noch gesungen. Mhm. Ja? Also ich war Sänger und Gitarrist.
Du bist ein sehr guter Sänger, finde ich. Du hast hier,
danke.
Vorhin
danke.
Hast du kurz was zu, hast du hier einen David Bowie Coversong hier in meiner Küche gespielt. Und das war sehr schön.
Oh, danke, danke, danke. Aber was ich halt nie konnte und auch bis heute nicht kann, weil ich halt, wie ich glaube ich in der ersten Folge schon gesagt habe, weil ich nie so einen textlichen Bezug zu Musik hatte, sondern Musik ist für mich immer das, was das Musikalische transportiert. So. Und von daher konnte ich halt auch keine Texte schreiben. So. Und Tobi hatte dann, glaube ich, damals irgendwie dann so ein Auslandsjahr, dann glaube ich auch in Amerika oder so. Und der hat so, uns sozusagen Texte geschrieben in Englisch. Ja, das ist doch, und warum nicht? Die haben wir dann halt so verwurstet und dann halt mit Musik unterlegt. Und ja, wir haben dann auch schon gespielt. So die ersten Konzerte waren witzigerweise auch in glaube ich, in Köpenick. Mhm. Ich weiß aber nicht mehr, wie dieser eine Club hieß. Also es war nicht das Café, wo wir sicherlich später ja, noch ausgiebig zu kommen werden. Es war ein anderer großer Jugendclub, also im Grunde.
Du meinst das Allende Club?
Allende Club war das, genau. Weil, ja, damals in den 90ern, es ging alles über Jugendclubs.
Nein, natürlich, klar.
So, und das, was ich vorhin meinte, wo ich das Gefühl hatte, dass halt im ehemaligen Westberlin halt da zu der Zeit auch gar nichts mehr stattfand. Also mir war im ehemaligen Westberlin nur die Weiße Rose so als Jugendclub bekannt und wo man halt auch spielen konnte. Und aber halt im ehemaligen Ostberlin da hattest du das Gefühl, an jeder Ecke ist irgendwo ein Jugendclub, der jetzt eine Bühne auch aufbaut, wo man spielen kann. So.
Ist das etwas, was meinst du, das ist was generell so war in Westberlin? Oder denkst du, dass nur du das so wahrgenommen hast? Weil
Ich glaube, dass es generell so ist, dass
Weil das wäre ja eine interessante Parallele zu dem, ne, dass man das Gefühl hatte, diese ganze Kreuzberger Szene löste sich auf, alles verlegte sich in den Osten. Und wenn du jetzt sagst, ja, keine Ahnung, in der Jugendarbeit, in den Jugendclubs, da war das auch so, plötzlich waren die interessanten Jugendclubs alle eher im Osten.
Ja, ja.
Das finde ich ja interessant.
Ich glaube, da kannst du wahrscheinlich mehr zu sagen. In der ehemaligen DDR gab es ja ein ganz anderes Sozialverhältnis auch, so oder so. Und es gab auch schon immer eine ganz andere Jugendarbeit als im Westberlin oder so. Und ich glaube, das ist einfach nur die Erklärung, dass da mit dem gleichen Engagement halt nach der Wende auch weitergearbeitet wurde.
Oder mit der Prägung aus der DDR-Jugendarbeit heraus.
Genau.
Ja, also mal abgesehen, wie man das jetzt findet, dass das halt auch idealistisch unterwandert war, muss man ja trotzdem sagen, dass da extrem viel gemacht wurde.
Ja.
Und dass, wenn man jetzt mal diesen idealistischen Ballast abwirft, bleibt unterm Strich dann doch viel sehr Interessantes. Also viel, ob das jetzt musikalisch oder kulturell oder sportlich oder dass man ganz viele Dinge gemeinsam unternommen hat oder auch das Soziale, also dass man den Blick auf das Miteinander gerichtet hat.
Ja.
Ne? Und dass man die Leute sensibilisiert hat, zu gucken, ja, wie geht's dem anderen, wie kann ich dem helfen, hat der Probleme,
genau.
Das Solidarische
genau.
Und so.
Genau.
Und, interessant.
Genau.
Also, dass das quasi als Einfluss quasi und als Erbe mitgenommen wurde dann in die Jugendarbeit des neuen Ostens quasi.
Genau, genau. Also so vom Gefühl würde ich schon sagen, dass man, wenn man im ehemaligen Westberlin jugendclubmäßig da irgendwas machen wollte, dass man immer irgendwie das Gefühl hatte, man muss jetzt schon was Bestimmtes können, damit die einen überhaupt nehmen und die sind alle so ein bisschen hochnäsig und so. Und das war halt im ehemaligen Ostberlin gar nicht. Da wurdest du überall mit offenen Armen und jeder fand es toll, dass du irgendwie was mit Musik machst und dann, ja kommt, lasst uns mal irgendwie was zusammen machen und so. Das war halt irgendwie, das war ganz anders. Das war viel, hat viel mehr Wärme und viel mehr Herzlichkeit gehabt. Deshalb habe ich mich wahrscheinlich halt komplett in den 90ern auch überhaupt gar nicht im Westberlin, was das Musikalische angeht, irgendwie rumgetrieben.
Interessant. Also für mich ist das ja so selbstverständlich gewesen in der Zeit, dass es das alles gab und dass es auch diese guten Angebote gab und diese guten Leute. Ich war dann 15, 16 und habe in Köpenick gelebt und da hatten wir eben den Allende-Club, wir hatten das Café, ne, das Seelminder-Café, wir hatten das ABC.
ABC, stimmt.
Auch ganz wichtig, wir hatten die Insel der Jugend und da waren alles, also da waren Spitzenleute, die da alles Mögliche gemacht haben, sich aufgeopfert haben, sich den Arsch aufgerissen haben.
Ich kann mich noch dran erinnern, ein Gig in der Insel der Jugend zu bekommen, war auch fast schon wie ein Ritterschlag.
Ja, ja, das stimmt.
Oder? Also,
auf jeden Fall.
Also so als junge Band, Alter, toll, wir dürfen auf der Insel spielen.
Ja. Total.
Ist das eigentlich immer noch ein Jugendclub? Weiß das irgendwie jemand? Vielleicht jemand von den Hörern? Oder geht man da noch hin, Insel der Jugend?
Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Das müssen wir mal recherchieren für die nächste Folge.
Recherchieren oder irgendeiner
schreibt. Aber ich weiß, dass, jetzt greife ich natürlich wieder ein bisschen vor, aber das war dann so, gehörte zum guten Ton, dass jeder Jugendclub, der Renner fällt mir übrigens noch ein, in Marzahn, ne?
Stimmt,
haben wir auch gespielt als Band. Aber das gehörte so zum guten Ton, dass jeder Club dann auch so seinen Sampler hatte, seinen Band-Sampler mit den Bands, die da geprobt haben und da aufgetreten sind oder die man dann auch da so, die Leute dann da auch gehört haben. Und hatte so jeder Club so seinen eigenen Sampler.
Genau. Also ich glaube, dass man uns das in Berlin damals dann schon recht einfach gemacht hat, da irgendwie so an Musik zu kommen und da überhaupt was machen zu können.
Ja.
Also das war jetzt nicht, man musste nicht irgendwelche Türen eintreten oder irgendwelche Leuten am Rockzipfel hängen, damit irgendwie da mal was funktioniert.
Absolut.
Es war ja auch damals in Westberlin, du konntest ja auch schon damals im ehemaligen Westberlin keinen Proberaum leisten als junge Band. Das ging gar nicht.
Ich glaube, das spielte halt auch eine ganz große Rolle. Also generell für die ganze kulturelle Entwicklung, dass die Räume im wahrsten Sinne des Wortes einfach da waren. Also hattest weder die starke gesetzliche Beschränkung, die war nicht da, und du hattest eben auch die Möglichkeiten dieser ganzen Locations, die sich da angeboten haben, also sowohl für Clubs, für Theater, als eben auch für die Jugendarbeit.
Ja.
Das ABC fällt mir auch gerade noch. Nee, nicht das ABC. Nee,
ABC hast du vorhin schon genannt.
Möbelfabrik in Köpenick, die gab es auch noch. Die alte Möbelfabrik hieß das.
Okay,
das ist jetzt
nichts. Anyway.
Und das stimmt. Jetzt kommen wir mal auf diese Tocotronic-Sache, um das mal noch in meiner Biografie noch mal anzuschauen. Also ich hatte eigentlich dann erst den Punkt, wo ich zum Musik machen, zum aktiven Machen gekommen bin. Und der Punkt war einerseits natürlich klar, so dieser ganze, die Lust auch, sowas jetzt auch mal zu machen, durch dieses Lesen vom Rolling Stone und das Hören dieser ganzen Rolling Stone New Voices Sampler, als auch daher, dass ich jemanden kennengelernt hatte, der war Basslehrer. Und dann dachte ich, so Bass spielen, warum nicht? Das könnte ich ja mal ausprobieren. Und dann bin ich irgendwie hin in die erste Stunde. Und er hatte schon gleich nach der ersten Stunde gesagt, pass auf, hier, ich gebe dir mal eine Adresse von dem Typen, der ist Gitarrenlehrer. Du bist kein Bassist.
Okay.
Und dann habe ich also gewechselt und habe dann die nächste Stunde beim Gitarrenlehrer dann absolviert. Und das war der Eberhard Hasche, ein ganz toller Typ, der ist heute auch Professor. Und der hat mich dann nochmal ganz stark geprägt, was musikalische Einflüsse angeht. Und wie das dann eben so ist, und ich glaube, das ist ein ähnlicher Effekt wie auch zur Neuen Deutschen Welle, dann tauchten so plötzlich Bands auf, die Musik gemacht haben, aber das klang alles total schrammelig irgendwie. Das waren so 3-4 Akkorde, ja. Ne? Also Neue Deutsche Welle ist ja auch so aus dieser Punk-Bewegung entstanden. Ja. Die konnten alle teilweise auch keine Instrumente spielen. Ja. Und sowas Ähnliches ist dann nochmal in den 90ern wahrscheinlich passiert. Mhm. Also kommt es mir zumindest vor. Ja. Und dann tauchten dann eben plötzlich so diese Hamburger Bands auf, die aus dieser Hamburger Szene kamen und bundesweit bekannt wurden. Mhm. Unter anderem eben auch Tokotronic. Mhm. Und da war einfach das, was so geil war, zu hören, ey, der ist ja so wie ich. Der singt genauso scheiße, der spielt genauso schlecht Gitarre. Aber irgendwie transportiert der ein Gefühl, so was, was mich halt irgendwie trifft und was mit mir zu tun hat und was mich berührt. Und dann dachte ich, ja geil, das kann ich auch. Und plötzlich ist das so ein Sprachrohr für meine Gefühle. Und ich muss dazu jetzt nicht Musik studieren und ich muss das auch nicht alles können. Mir reichen die 3 Akkorde, die mir der Eberhard Hasche schon beigebracht hat. Mhm. Jetzt kann ich gleich schon loslegen mit Musik machen. Ja. Und das war, glaube ich, das, was mich so geflasht hat, was mich total fasziniert hat und wo es auch irgendwie so eine Tür aufging und wo ich dann einfach machen konnte, ohne nachzudenken. Weil ich wusste, hey, es gibt so eine Band, die klingen halt nicht so wahnsinnig ausgefeilt, aber die machen halt ihr Ding.
Nee, hatte ich, wie gesagt, ich habe diese Hamburger Schule-Sache.
Hast du nicht verstanden. Aber klar, du hast ja eine ganz andere, du kamst ja aus einer ganz anderen musikalischen Ecke.
Ich habe die auch überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also ich habe, glaube.
Du hast keinen Rolling Stone gelesen wahrscheinlich.
Nee, ich habe tatsächlich nicht den Rolling Stone gelesen, ich habe den Musikexpress gelesen, ja, damit wir auch die andere große Zeitschrift mal nennen können.
Ja. Und die Specs haben wir ja auch noch vergessen, aber Specs auch wieder ein anderes Thema noch. Das können wir ja auch noch mal, das werden wir nämlich gar nicht schaffen jetzt in dieser Folge, dann speziell dieses, wie wir uns kennengelernt haben, wie wir dann die Band gegründet haben, Schrottfisch, was dann so passiert ist. Ich glaube, da können wir sicherlich dann auch noch mal eine ganze Folge füllen.
Ja.
Ich spoilere auch mal ein bisschen. Wir werden uns auch für die nächsten Folgen Gäste einladen. Also wir werden hier nicht alleine bleiben an unserem Tisch, sondern wir werden uns auch Musiker einladen, die sowohl im Osten gespielt haben und als auch im Westen aufgewachsen sind und gespielt haben und lassen die jetzt genauso wie wir beide hier aufeinandertreffen, dann miteinander sprechen. Da ist so einiges in Vorbereitung. Genau. Aber das war mal nur so ein Ausblick. Ich wollte noch gar nicht das jetzt abbrechen, nur weil es gerade so schön dazu passte.
Wir können aber, glaube ich, so langsam können wir diese Folge aber auch beenden.
Heute. Okay, also gut, dann soll das auch so sein. Und dann gucken wir einfach mal, wie sich dann die nächste Folge entwickelt. Ob wir da sozusagen direkt an dem jetzt hier anschließen, wie wir beide uns kennengelernt haben und wie das dann so miteinander funkte. Genau, das werden wir dann sehen.
Genau.
Alles klar.
Dann bis zum nächsten Mal.
Die Hand, Spiel und Spiel.